Also wenn man ja die Predigt so im Kopf hat und dann die Lobpreislieder hört, dann findet man in jedem Lied irgendwas, was ich in der Predigt eigentlich sage, weil ich so drauf fixiert bin. Ihr merkt das ja gar nicht, weil ich weiß es ja schon vorher. Und ich wollte dann, dass ihr ich habe das erste Lied gehört von euch und dachte, oh, das passt ja zur Predigt. Dann habe ich das zweite gehört. Oh, das passt ja auch. Und das dritte, ach, das, es hat jedes gepasst irgendwie. Von dem Gedanken, was dahinter ist. Eigentlich logisch, weil es geht ja um Gott und Gott ist ja überall in diesen Liedern drin, wie du schon gesagt hast. Also Gott ist ein großartiger Schöpfer, voller Ideen und auch voller Humor. Überall in seiner Schöpfung hat er Hinweise versteckt, die auf seine göttlichen Wahrheiten hinweisen. Susi hat ja auch ein Faible dafür und ist immer wieder begeistert. Ich bringe jetzt ein Beispiel aus der Zeit, als Lutz noch Imker war. Da habe ich sehr viel über Bienen gelernt. Die Entwicklung einer Biene zu einer Arbeiterin oder Königin hängt nicht von den Genen ab. Die Eier sind absolut identisch. Aber das Futter, das die Larve bekommt, das ist entscheidend. Das Futter für die Königin heißt Gelée Royale. Die Zelle für die heranwachsende Königin wird größer gebaut, damit sie sich auch voll entwickeln kann. Und die Menge des Futters ist auch entscheidend, weil die ist auch größer als bei einer Arbeiterin. Also Qualität und Quantität des Futters spielen eine Rolle, ob eine Biene zu einer Königin heranwächst oder zu einer Arbeiterin. Auch Gott stellt uns auf einen weiten Raum und gibt uns spezielles Brot. Und in ihm ist auch alle Fülle. David spricht in einem Psalm, du hast meinen Tisch reich gedeckt. Ihr kennt es. Du stellst meine Füße auf einen weiten Raum. In 5. Mose 3 heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und Jesus selbst spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir also reichlich von Gottes Wort zu uns nehmen, können wir uns zu den Königskindern entwickeln, die Gott eigentlich geplant hat. Vor längerer Zeit habe ich mich intensiv mit Josua beschäftigt, mit der Schlacht um Jericho und bin auf sehr interessante Gedanken gekommen, war voll begeistert. Und vor kurzer Zeit hatte ich nochmal den Impuls, dass ich das nochmal darüber nachdenke und das nachlese. Und hatte mich gewundert über diesen Impuls, weil ich dachte, ich habe doch schon alles daraus rausgefisselt, was nur irgendwie rauszufisseln war. Aber dann lese ich diesen Text und dachte, ich lese nochmal kurz, fange vor dieser Schlacht und habe dann mit Entsetzen festgestellt, dass ich eine ganz wichtige Stelle übersehen hatte. Und auch bei den Dingen, die ich herausgefunden hatte bei der Schlacht um Jericho, musste ich feststellen, dass im Text einige Stellen gar nicht so drinstehen, wie ich sie überzeugt im Gedächtnis behalten hatte. Manchmal macht einen auch die Begeisterung für das Wort Gottes und für die Ideen, die man hat, blind für die Fakten. Was steht wirklich da? Was steht nicht da? Was könnte möglich sein? Aber was ist Fakt? Was ist Interpretation? Und an solchen Fehlern merke ich, ich bin noch nicht vollendet. Das Vollkommene ist noch nicht da. Die Erkenntnis ist nur Stückwerk. Solche Erfahrungen helfen, demütig zu bleiben. Irren ist nicht nur männlich, sondern auch weiblich. Der Satz muss da einfach raus. Um die Stelle, die ich übersehen hatte, geht es heute in erster Linie. Die Begegnung mit dem Heerführer Gottes. Josua steht vor seiner ersten großen Schlacht im gelobten Land, die Schlacht vor Jericho in Kapitel 6. Und unmittelbar davor in Josua 5, Vers 13 bis 15, vielleicht kannst du das auch anzeigen, Ich lese jetzt meine Übersetzung, das ist nicht ganz identisch, aber macht nichts. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach, nein, sondern als der Oberste des Heeres Jahwes bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des Heeres Jahwes sprach zu Josua, ziehe deinen Schuh aus von deinem Fuß, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat also. Wer ist dieser Heerführer? Der hebräische Ausdruck lautet Sar Zeba Yahweh, das heißt Fürst oder Oberbefehlshaber des Heeres des Herrn. Das Heer des Herrn kann bedeuten himmlische Heere, die Engel, Gottes unsichtbare Streitmacht, aber manchmal auch das Volk Israel, wenn es von Gott geführt wird. Es gibt verschiedene Auslegungen darüber, wer dieser Fürst ist. Die einen sagen, ein Engelfürst, ähnlich wie Michael, der auch ein militärischer Anführer ist von himmlischen Heeren. Dagegen spricht jedoch, dass Josua nicht daran gehindert wird, ihn anzubeten. An anderen Stellen, wenn Engel angebetet werden, dann wehren sie immer und sagen also, nur Gott allein gebührt die Ehre. Andere sagen, es ist Gott selbst in sichtbarer Form. Es erinnert sehr stark an Mose mit dem brennenden Dornbusch in 2. Mose 3, der auch seine Schuhe ausziehen soll, weil er auf heiligem Boden steht, da Gott gegenwärtig ist. Andere Ausleger meinen, es wäre eine Erscheinung Christi vor seiner Menschwerdung, weil auch Jesus Christus in der Offenbarung 19 als Reiter mit dem Schwert eine himmlische Streitmacht anführt. Er ist ja auch die rechte Hand des Herrn, die die Pläne Gottes ausführt. Für mich jedoch ist seine Antwort entscheidend, um ihn wiederzuerkennen. Er antwortet auf eine klare Entweder-oder-Frage mit Nein. Das kommt mir sehr vertraut vor, wenn ich an Jesus denke, der die Menschen durch seine ungewöhnlichen Antworten und Gegenfragen verwirrt und auch zum Nachdenken und Neudenken anregt. Josuas Frage, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden, ist eine sehr menschliche Frage. Wir erwarten von Gott, dass er sich zu uns stellt, vor allem, wenn wir doch dabei sind, seinen Auftrag zu erfüllen. Das Nein des obersten Heerführers macht deutlich, dass er sich nicht in unsere Denkmuster pressen lässt. Er ist nicht gekommen, um Partei zu ergreifen. Er ist gekommen als der Anführer von Gottes Heer. Die Frage sollte nicht lauten, steht Gott auf unserer Seite, sondern stehen wir auf Gottes Seite? Ich möchte an diesem Punkt zum Anfang des Buches gehen, weil das als Kontext für diese Stelle sehr entscheidend ist. In Kapitel 1 wird Josua berufen. Du kannst die neue Stelle, genau. Das ist Josua 1, Vers 1 bis 9. Diese Zusagen, die Gott hier gibt, sind wirklich großartig. Und es geschah nach dem Tode Moses, des Knechtes Jahwes, da sprach Jahwe zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, und sagte, mein Knecht Mose ist gestorben und nun mache dich auf, gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israel. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Strome Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meere gegen Sonnenuntergang soll eure Grenze sein. Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volke das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest, zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken, auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Starke Worte für eine große Aufgabe. Jeder Ort, auf den ihre Füße treten, verspricht Gott ihnen zu geben. Da gibt es auch ein Lied dazu. Joshua bekommt die Zusage, dass jeder Kampf, den er führen wird, siegreich enden wird, weil Gott mit ihm so ist, wie er mit Mose gewesen ist. Was für eine tolle Verheißung. Und am Ende wieder, denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Die Bedingung, die steht Vers 7 bis 8. Und diese Bedingungen erfordern den vollen Einsatz. Da ist kein Spielraum mehr für eigenmächtiges Handeln oder Denken. Tag und Nacht. Also immer geprägt durch das Wort Gottes. Auch die Haltung hierzu, sei stark und mutig, ist eine Entscheidung, die er treffen muss. Gott spricht dies dreimal aus, um zu bekräftigen, dass diese Haltung entscheidend ist. Danach lesen wir weiter, tritt Joshua stark und mutig auf vor dem Volk. Er gibt diese Verheißung an das Volk weiter. Und das Volk stellt sich zu seinem neuen Anführer. So ganz neu ist er natürlich nicht. Man kann schon in 2. Mose lesen, dass er als militärischer Anführer von Mose eingesetzt worden war und auch ein treuer Diener des Mose war. Das Volk spricht in Vers 18, jeder Mann, der deinem Befehle widerspenstig ist und nicht auf deine Worte hört in allem, was du uns gebietest, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig. Krasse Worte. Das Volk unterstellt sich hier in seinem ganzen Gehorsam jedem Befehl Josuas und hat null Toleranz gegenüber Ungehorsam. Auch das Volk verlangt von ihm, sei stark und mutig. In Kapitel 3 erfahren wir, wie Gott Joshua vor dem ganzen Volk groß macht. Seine Worte, genauso wie ich mit Mose war, werde ich mit dir sein, bestätigt er durch das gleiche Wunder, das er mit Mose am Schilfmeer getan hatte. Auch hier teilt er den Jordan und lässt das Wasser wie eine Wand stehen und das ganze Volk kann trockenen Fußes durch den Jordan ziehen. Und Gott gibt ihm wieder eine Zusage. In Vers 7, Kapitel 3, Jahweh sprach zu Joshua, an diesem Tage will ich beginnen, dich in den Augen vor ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass, so wie ich mit Mose gewesen bin, ich mit dir sein werde. Und in Kapitel 4, Vers 14 lesen wir, dass er auch diese Zusage erfüllt hat. An selbigen Tage, nämlich als sie durch den Jordan gezogen waren und die Gedenksteine aufgestellt hatten, machte Jahwe den Joshua groß in den Augen von ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Joshua, der Anführer des Volkes, autorisiert durch Gott. Im Gebetshaus in Hannover ist das Thema diesen Jahres die Furcht des Herrn. Ich nenne es lieber die Ehrfurcht vor Gott. Ich finde, das trifft den Kern besser. Ich habe mir da die Frage gestellt, habe ich vor der Führung Gottes einen so großen Respekt, wie dieses Volk vor Josua hatte, dass ich es auch nicht wage, ungehorsam zu sein? Was, denke ich, sind wohl die Folgen von meinem Ungehorsam gegenüber Gott? Es ist oft eine Spannung zu spüren zwischen Altem Testament und Neuem Testament, aber trotzdem ist Gott immer der gleiche. Er ist geduldig, gnädig, barmherzig. Er vergibt unsere Schuld, auch unseren Ungehorsam. So ist Gott. Aber Gott ist auch souverän. Er ist allmächtig, heilig und gerecht. Und um beiden Seiten gerecht zu werden, ist Gott selbst ein Weg gegangen, der ihm alles abverlangt hat. Diese Gnade war nicht billig. Sie hat Jesus alles gekostet. Wie schnell bin ich dabei, wenn es darum geht, Gott gehorsam zu sein oder mich doch dafür zu entscheiden, es nicht zu tun, also ungehorsam zu sein, weil es echt unbequem ist, ihm zu gehorchen und ich weiß, er wird mir schon vergeben. Es gibt sicher noch bessere Situationen, die mir eher entsprechen, wo mir der Gehorsam mehr Spaß macht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mich mit diesen Fragen beschäftige, dass ich vielleicht eine Ahnung davon bekomme, was Ehrfurcht vor Gott bedeuten kann. Denn bei diesem Thema stehe ich eindeutig noch am Anfang. Ungehorsam ist eine Sünde. Gott vergibt Sünde, aber die Folgen der Sünde müssen wir selbst tragen. Um nochmal zu meinem ersten Bild zurückzukommen, verzichte ich auf die ganze Menge der königlichen Nahrung, dann kann es sein, dass ich statt die Königstochter zu werden, zu der er mich berufen hat, nur eine gewöhnliche Arbeiterin werde. Also, nach allem, was passiert ist, die großen Zusagen Gottes, die klare Stellung Josuas, autorisiert durch Gott zum neuen Anführer des Volkes Israel, bestätigt von Gott durch ein großes Wunder und anerkannt vom Volk. Vor der großen Schlacht stellt Gott klar, wer der wahre Anführer ist. Deshalb seine Antwort auf die Frage, bist du für uns oder für unsere Feinde? Nein. Sondern als der Oberste des Heeres Jahwes bin ich jetzt gekommen. Er ist der Anführer. Ein Mensch kann nur dann ein starker Anführer sein, wenn er Gottes Herrschaft anerkannt hat und ihm nachfolgt. Und das tut Josua. Er wirft sich nieder vor dem wahren Anführer des Heeres Gottes und betet ihn an. Und genau das, was dieser ihm sagt, das tut er. Interessanterweise ist es so, in 4. Mose 13, Vers 16, dann wird berichtet, dass Mose den ursprünglichen Namen Josuas, nämlich Hoshea, umgeändert hat in Josua. Hoshea heißt allgemein Rettung und Josua heißt der Herr rettet. Also Mose fügt bewusst den Namen Gottes zu Josuas ursprünglichen Namen hinzu. Er bekommt eine ungewöhnliche Strategie, keine militärische Taktik, sondern einen geistlichen Gehorsamsweg, um diese Stadt einzunehmen. Der Sieg kommt nicht durch menschliche Stärke, sondern durch Gottes Führung. Gott lässt sich nicht für menschliche Interessen vereinnahmen, sondern ruft uns in seinen Willen hinein. Selbst Jesus unterstellt sich diesem Willen, auch wenn es ihn alles gekostet hat. Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Bin ich bereit, Jesus zu folgen, wohin er mich führt? Bin ich mutig und stark, weil ich auf seine Verheißung baue und ihm vertraue? Oder lasse ich mich von Angst leiten? Plane ich selbst und erwarte, dass Gott meine Pläne segnet, meine Wünsche erfüllt oder frage ich Gott nach seinen Plänen und nach seinen Wünschen? erwarte ich von Gott, dass er immer neben mir hergeht? Oder geht er mir voraus und ich folge ihm nach? Nehme ich mir genug Zeit zum Essen und esse alles auf? Sei mutig und stark. Gott ist mit uns, wenn wir seine Herrschaft anerkennen. So wie er immer sein Volk gesegnet hat, wenn es ihm nachgefolgt ist. Wir kennen auch, was passiert ist, als sie seine Herrschaft nicht anerkannt haben. Das ist nicht gut ausgegangen. Wir haben jetzt noch etwas Zeit. Ich fasse mich ja gerne immer sehr kurz. Und ich spiele wieder mal ein Lied ab. Und ihr könnt währenddessen über eine Frage nachdenken oder ihr denkt über was anderes nach oder ihr hört zu. Fühlt euch ganz frei. Auf jeden Fall verteile ich wieder meine, das ist schon fast Gewohnheit, Karteikarten mit. Wer mitschreiben möchte, kann sich da eine nehmen und einfach für sich selbst eine Notiz machen zu der Frage. Genau. Wenn eure Ehrfurcht vor Gott größer wäre als die Angst vor Menschen, was würdet ihr tun, was ihr sonst nicht tut? Oder was würdet ihr nicht tun, was ihr sonst tut? Vielleicht muss man ein bisschen erst über den Sinn der Frage nachdenken, ist ein bisschen kompliziert. Genau, ich habe mir gedacht, darüber kann man sich Gedanken machen und werde ich natürlich auch. Das ist nicht für euch, wahrscheinlich mache ich das nur für mich. Vielleicht seid ihr ja schon viel weiter, aber ich bin da noch nicht so weit. Und weil ja anschließend Waltraud überleiten wird in den, zum Abendmahl, ist das eine gute Gelegenheit, das auch den Ungehorsam hinzulegen, seine Angst vor Menschen abzulegen ans Kreuz, damit wir wirklich Könige werden.